Herzlich willkommen zu DigiNews auf die Ohren, dem Podcast des Mittelstand Digitalzentrums Wertnetzwerke. Mein Name ist Eva Vera Ritter, ich bin der Host dieses Podcasts und ich freue mich, dass Sie wieder bei uns sind. Heute begrüße ich Sie zu unserem Winter-Special, eine Winter-Special-Podcast-Reihe. Angelehnt an unsere Summer School begleiten wir Sie nun durch den Winter. Egal, ob es draußen regnet, stürmt oder wunderschön schneit, ob Sie durch den Schnee stiefeln oder vor dem Kamin sitzen. Wir nehmen Sie mit auf eine spannende Reise durch die Regulatorik. Und wenn Sie sich jetzt fragen, was soll denn daran spannend sein? Bleiben Sie dran und hören Sie rein. Es geht gleich los. Für dieses Winterspecial konnte ich Arne von Hofe gewinnen. Er hat mit seinem MBA-Abschluss einen zusätzlichen Schwerpunkt im Bereich Sustainability Management gewählt und sowohl in den USA als auch in Deutschland studiert. Sein Schwerpunkt in der heutigen Tätigkeit liegt unter anderem auf der Zwillingstransformation und der Frage, wie die Digitalisierung als Wegbereiter für die nachhaltige und zirkuläre Transformation auf Unternehmens- und Systemebene genutzt werden kann. Ein absoluter Spezialist für diese Reihe. Ich freue mich auf dieses Winterspecial und wünsche Ihnen viel Spaß. Hallo Arne, du bist jetzt schon die dritte Woche bei mir. Wir sind eine Woche weiter. Was macht der Schnee bei dir?
Was macht der Schnee bei mir? Leider immer noch schneelos. Der Schlitten ist aber mittlerweile parat. Ich habe die Kufen geschärft mit meinen Jungs.
Sehr gut.
Insofern, wir stehen parat. Wenn der Schnee kommt, fahren wir los.
Sehr gut. Okay, dann beschäftigen wir uns heute natürlich wieder mit der großen Überschrift Regulatorik. Aber wir wollen darunter ein Thema, ich sag mal, behandeln, was durchaus für uns alle interessant ist. Und zwar geht es um Menschenrechte und Umweltschutz entlang der Lieferkette, das deutsche Lieferkettengesetz und die EU-CSDDD. So, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Du hast mir ja vorher noch mal ein paar Hinweise gegeben.
Die CSDDD, ja. Ich weiß gar nicht, was ist auf Deutsch heißt. Ich glaube, das europäische Sorgfaltspflichtengesetz.
Ja, genau. Also, wir wollen erfahren, was das deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, ganz kurz gesagt LKSG, darunter kenne ich es auch viel besser, sonst habe ich immer so einen Zungenbrecher. Also, was regelt das deutsche LKSG und die EU CSDDD?
Triple D. Ja, also LKSG und CSDDD, ich bleibe jetzt bei der Formulierung, ja. Sind zwei zentrale Regelwerke, die Unternehmen eigentlich dazu verpflichten, Menschenrechte und Umweltschutz entlang der oder ihrer globalen Lieferketten sicherzustellen. Das hast du ja auch eingangs schon kurz gesagt. Im Kern geht es oder verfolgen die eigentlich das Ziel, globale Lieferketten transparenter zu machen, fairer zu machen und umweltverträglicher zu gestalten. Jetzt könnte man sagen, ja, das Thema gibt es doch schon seit Ewigkeiten. Schon in den 1970ern gab es Umweltkatastrophen oder Berichte eben über unmenschliche Zustände, Kinderarbeit und dergleichen. Und das Blöde ist oder das Traurige ist, dass es das eben heute in ganz erheblichem Ausmaß leider immer noch gibt und dass die Europa als großer Abnehmer weltweit von entsprechenden Rohstoffen und Produkten da leider dann maßgeblich mit dran beteiligt ist und auch, dass die vielen Ansätze zur freiwilligen Verpflichtung einfach on the ground, also vor Ort nachweislich nicht die Erfolge bringen, die wir uns alle wünschen würden. Und ja, das ist letztlich die Genese dieser beiden Geschichte. Was ist das LKSG jetzt? Es gilt seit dem 1. Januar 2023 für Unternehmen in Deutschland oder mit Sitz in Deutschland, die 3.000 Mitarbeitende hatten. Seit 2024 sind alle betroffen mit 1.000 Mitarbeitenden. Uns verpflichtet eben Unternehmen genau dazu. Die müssen menschenrechtliche und umweltbezogene Riesen in den Lieferketten identifizieren, sie verhindern, so gut es geht, wenn sie, also das heißt prophylaktisch ist damit gemeint, ihnen es vorzubeugen und dann, wenn sie identifiziert werden, sind sie zu minimieren und es ist eben auch darüber zu berichten. Und die CSDDD, das ist das europäische Pendant dazu, die ist am 26. Juli 2024 in Kraft getreten und da ist erstmal zu sagen, in Kraft treten, bedeutet, dass sie im Europäischen Amtsblatt veröffentlicht ist. Das bedeutet aber nicht, dass sie verbindliches Recht in Deutschland ist, sondern das ist erst 2 Jahre später der Fall, wenn die in nationales Recht überführt ist. Sie ist bis dahin ein Orientierungspunkt, aber es gilt, bis sie überführt ist, erstmal das deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz weiterhin. Jetzt könnte man sagen, warum braucht es jetzt noch so eins? In dem Fall kann man nur sagen, Deutschland ist hier ein Vorreiter gewesen und hat gesagt, wir warten da nicht auf die EU, weil man auch nie weiß, ob das dann am Ende durchgeht oder nicht, und ist da eben in der Regierung einfach nach vorne gegangen. Dafür ist es umgekehrt so, dass das europäische Gesetz das als weiterführendes Gesetz gilt. Das heißt, erstens betrifft es natürlich viel mehr Unternehmen, weil es nicht nur deutsche Unternehmen betrifft, sondern alle in der EU. Und ja, die geplante Einführung ist dann eben, kann man sich so vorstellen, ab 2027 fängt das an zu greifen nach der Überführung eben in deutsches Recht. Ja, soweit mal der Start.
Okay, vielen Dank. Erzähl uns doch mal, welche Sorgfaltspflichten bestehen und wie unterscheiden sich diese Regelungen?
Also im LKSG ist es so, dass man im Kern ein Risikomanagementsystem implementieren muss. Und dazu gehört oder dazu gehören eigentlich 4 Komponenten: Risikoanalysen. Es gibt sogenannte Präventionsmaßnahmen, die sind auch aufgelistet. Es gibt Abhilfemaßnahmen, die durchzuführen sind. Und es muss ein Beschwerdemechanismus etabliert werden. Und das Ganze ist natürlich flankiert von der entsprechenden Berichterstattung. Das muss ja dann auch bei der BAFA eingereicht werden und wird geprüft. Und es gibt entsprechende Sanktionen, wenn man es auch nicht macht. Also es ist jetzt nicht freiwillig. Und was bei dem deutschen LKSG besonders ist, ist, dass es eigentlich schon einen sehr starken Fokus auf Menschenrechte hat. Da werden auch ein paar Umweltaspekte mit beachtet, aber nur solche, die wirklich unmittelbar eine Rückkopplung auf die Lebensgrundlage der Menschen haben. Das heißt, das denkt jetzt erstmal nicht Umweltgüter, die ich schützen möchte, sondern es denkt primär die Menschen, die geschützt werden sollen. Und da geht es dann um, kann man sich ja gut vorstellen, Wasserverschmutzung, Bodenverseuchung mit Chemikalien, Luftverschmutzung, all die Sachen, die natürlich, wenn die Menschen davon betroffen sind, dann wieder unmittelbar ihre Menschenrechte einschränken. Und was noch da eine Anforderung ist, die anders, je nachdem, ob gut oder schlecht, kann man so oder so sehen, ist, aber es bezieht sich vor allem primär auf direkte Zulieferer. Das heißt, indirekte Zulieferer, das nennt man die sogenannten Tier-One-Zulieferer. Die indirekten Zulieferer sind nur dann relevant, wenn es konkrete Hinweise, zum Beispiel über diesen Beschwerdemechanismus, gibt. Dann müssen die Unternehmen in Deutschland sich da auch drum kümmern. Ansonsten haben sie da keine proaktive Sorgfaltspflicht. Und genau das ist nämlich im CS-Triple-D anders. Das deckt die gesamte Aktivitätskette ab, also rückwirkend einschließlich aller Tochterunternehmen, der Geschäftspartner, nicht nur der Lieferanten, sondern aller Geschäftspartner. Und es geht sogar teilweise auch aufwärts, also das heißt, wenn es Richtung Verkauf geht, solange es noch, also es soll heißen, muss man sich dann im Detail durchlesen, da die Formulierung, aber es ist deutlich umfassender. Und es greift nicht nur auf die Menschenrechte oder es schützt nicht nur die Menschenrechte, sondern eben auch greift es sehr stark auf die Umwelt als Schutzgut ein. Das heißt, da werden Klimaschutz und Biodiversität adressiert und es ist zum Beispiel verpflichtend, einen Klimaplan zu erstellen, der mit dem Pariser Klimaabkommen in Einklang ist, als Teil der CSDDD. Soll heißen, das ist ein umfassenderes Gesetz, so kann man es vielleicht sagen.
Vielen Dank. Ich habe noch eine Frage zu den Auswirkungen. Welche indirekten Auswirkungen haben die Gesetze auf die KMUs?
Also als erstes Mal werden KMU öfter Nachweise erbringen müssen, dass sie entsprechende Menschenrechts- und Umweltstandards einhalten, um einfach Teil der größeren oder der Lieferketten von größeren Unternehmen bleiben zu können, die eben direkt davon betroffen sind. Dass der Mechanismus ist da eigentlich immer der gleiche. Und es hat natürlich auch dieses Thema Ressourcenbedarf, was sehr kritisch auch betrachtet wird. Ich hatte jetzt letztens mit dem Geschäftsführer von einem Anbieterverbund von KMU-Unternehmen zu tun, die eben genau gesagt haben, dass sie sich extrem benachteiligt fühlen dadurch, weil sie eben nicht die Mittel haben, um diese Nachweise so einfach zu erbringen in ihren Lieferketten. Also die haben einfach weniger Personal und letztlich ist die unmittelbare Auswirkung ist, dass es einen Ressourcenbedarf auslösen wird, weil irgendjemand muss das machen.
Ja.
Und das muss auch jemand machen, der Fachkenntnisse hat. Man kann nicht sagen, ich setze jetzt eine Praktikantin oder einen Praktikant da dran und lasse den da irgendwas machen, weil das ja auch alles rechtsrelevant ist. Ne? Also da geht es um, ich glaube, beim Lieferketten-Sorgfaltspflicht sind es, glaube ich, Strafen bis zu 2% des Nettoumsatzes, meine ich.
Oh ja.
Per anno, bei dem CSDDD sogar bis 5%. Da gehen sogar zivilgerechtliche Klagen. Also da hängen, das ist nicht
da
ganz ohne.
Da hängt was richtig dran, ja.
Ja, keine Spaßveranstaltung, ja.
Ich habe noch eine letzte Frage. Wie können KMUs denn ihre Lieferketten schon jetzt nachhaltiger gestalten?
Also diese Frage ist tatsächlich dahingehend auf der einen Seite total einfach zu beantworten,
okay,
dass das Thema Lieferketten schon lange im Fokus steht. Das heißt, wenn man zum Beispiel nachhaltige Lieferketten, Handlungsleitfaden eingibt, dann wird man von allen möglichen IHKs bis zu Mittelstand-Digitalzentren, bis zu was es nicht alles an Hilfestellungen gibt im Internet, fündig. Das ist das Positive. Es gibt so ein CSR-Helpdesk, ein sogenannter. Also es gibt eine Hilfsstelle bei der BAFA, wo man also auch tolle Unterlagen gibt. Das heißt, man hat eine Menge praktische Unterstützung. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, dass nachhaltige Lieferketten, also da wirklich hinzukommen, ist dann wiederum ein totales Brett.
Ja.
Sagen wir mal, wenn man spricht mit einem Hersteller von E-Bikes, die sagen, ja, wir wollen das machen, dann sagen die als allererstes Mal, also was weiß ich, für ein bestimmtes Material, was sie anders sourcen wollen, dann sagen, wir wissen überhaupt nicht, welchen von diesen fünf Materialien am Ende nachhaltiger ist, weil die Lieferketten, da gibt es überhaupt keine Transparenz. Wir wissen teilweise gar nicht, wo kommen die Sachen her, was haben die für einen CO2-Footprint, war da irgendwo, wer war da mal dran beteiligt? Also teilweise sind da 15, 20 Stationen dazwischen, bis das da ankommt, wo sie es auf irgendeinem Spotmarkt kaufen.
Mhm.
Also diese Idee ist immer oft recht trivial, denkt man erstmal, ja klar, Beschaffungsrichtlinie, dann irgendwie sich halt starke Nachhaltigkeitskriterien da rein. Dann muss man natürlich auch immer gucken, ja, zahlen die Kunden eigentlich für sowas, wenn man nachhaltige Rohstoffe, können die Rohstoffe qualitativ, wenn man andere nimmt, das leisten? Dann ist es so, dass die sekundären Rohstoffmärkte oft einfach schlichtweg nicht die Verfügbarkeiten haben. Das ist zum Beispiel bei nachhaltigem Aluminium so oder bei nachhaltigem Kunststoff. Da gibt es viel mehr Nachfrage als Angebot. Das führt dazu, dass es teuer ist. Dann ist es wieder nicht kompetitiv. Und. Ich will sagen, das ist ein Brett, weil auch hier wieder viel Aufwand entstehen kann. Aber trotzdem heißt das nicht, dass nichts machbar ist. Also ein gutes Beispiel für mich, vielleicht so eine Art Good Practice, ist Follow Food. Die sind dafür auch ein paar Mal schon prämiert worden. Die haben sich recht früh auf den Weg gemacht. Wer das Unternehmen nicht kennt, die beliefern Händler mit von tiefgefrorenem Fisch bis Gemüse und alle möglichen, auch so, ich glaube, auch Fertigessenprodukte, genau. Und die sind schon dahingehend sehr stark, dass die sehr gut es ihren Kunden ermöglichen, also diese Rückverfolgbarkeit durch die ganze Lieferkette. Man kann letztlich bis gucken, bis der Laster, wie viele Kilometer der gefahren ist, wie viel CO2 der verbraucht hat. Also die stellen, glaube ich, in der Ökobilanz von jedem Produkt, also jedes Produkt ist trackbar und da gibt es Umweltindikatoren für 16, also 16 Umweltindikatoren in der Ökobilanz, die komplett online einsehbar sind. Also da sieht man schon, da gibt es Unternehmen, die sich echt auf den Weg machen und die arbeiten natürlich, das ist ja klar, wenn man anfängt, diese ganzen Daten zu sammeln und sich auch in diese Richtung positioniert, dann bleibt nicht aus, dass man sich logischerweise auch dauernd verbessert, weil man dann sieht, oh, hier, das könnte man noch besser machen. Man könnte hier die Lieferkette verkürzen und den CO2-Abdruck. Man könnte die Plastikverpackung hier noch verbessern und so weiter. Das heißt, da bewegt sich dann dauernd was. Was ich als Tipp mitgeben würde, und ich glaube, das ist einer der Vorteile, die die Digitalisierung heute bietet, ist, dass man einfach nicht alleine anfängt. Ich habe das in der E-Bike-Branche, da habe ich jetzt im Rahmen meines MBAs die Masterarbeit zugeschrieben, deshalb habe ich gerade das ganz, ganz gut auf dem Schirm. Da ist es zum Beispiel so, dass es die Sustainable, eine Cloud-Plattform gibt, wo sich viele Unternehmen aus der Branche zusammengetan haben, weil die am Ende dann doch alle wieder mit ähnlichen Zulieferern arbeiten. So unendlich viele sind das dann nicht, zumindest die großen nicht. Und anstatt, dass dann jedes KMU auf diese zugeht mit ihren eigenen Excel-Dateien und Word-Dateien, gibt es dann einmal eine Plattform, wo Lieferantenprofile und auch bestimmte Produktprofile, also was die für Nachhaltigkeitseigenschaften haben, wo das hochgeladen wird und dann können alle darauf zugreifen. Das ist für mich ein klassischer Win-Win, auch nicht neu. Ne? GS1 EcoTrax lässt grüßen. Also es gibt es natürlich für viele Branchen immer wieder solche Lösungen, aber es wird dann doch, glaube ich, zu wenig wieder geguckt. Ja. Also wenn man damit anfängt, auf keinen Fall als erstes anfangen zu sagen, so, ich schreibe jetzt jedem Zulieferer eine Mail und die sollen das selber machen. Ich würde erst immer gucken, okay, was gibt es schon an Branchenlösungen? Welche Daten gibt es schon auf irgendeiner Plattform, die schon gesammelt werden, dass man das Thema kooperativ angeht, weil es sonst einfach sehr teuer und sehr aufwendig wird und mit unbekannter Zahlungsbereitschaft für die Erfolge auf der Kundenseite.
Ja, vielen Dank für deine schönen Beispiele, die du uns hier jetzt gerade eben noch zum Schluss mit auf den Weg gegeben hast. Das macht das Ganze noch mal ein bisschen verständlicher. Arne, vielen Dank. Wir sind mit unserer Winterspecial Nummer 3 durch. Viel Spaß noch im Winter. Ich hoffe, der Schnee kommt bald und wir hören uns. Mach's gut.
Danke dir, Eva. Ciao.
Das Mittelstand Digitalzentrum Wertnetzwerke gehört zu Mittelstand Digital. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Das Mittelstand Digital Netzwerk bietet mit dem Mittelstand Digitalzentren und der Initiative IT-Sicherheit in der Wirtschaft umfassende Unterstützung bei der Digitalisierung. Kleine und mittlere Unternehmen profitieren von konkreten Praxisbeispielen und passgenauen, anbieterneutralen Angeboten zur Qualifikation und IT-Sicherheit. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ermöglicht die kostenfreie Nutzung der Angebote für Mittelstand Digital. Weitere Informationen finden Sie unter www.mittelstand-digital.de.